Israel. Es wird bei diesem Weihnachtsfest heute auch ein bisschen um Israel gehen. Israel ist nicht nur ein Land, nicht nur eine Nation, sondern zugleich eine Sehnsucht. Meine Frau war schon viermal dort und jedes Mal sagt sie, dass sie das Gefühl hatte, irgendwie endlich zu Hause zu sein, obwohl sie nie einen natürlichen Bezug dazu hatte. Israel, eine Sehnsucht, auch von innen betrachtet. Ein Volk voller Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die auch musikalisch immer wieder ihren Weg findet. Sicherlich Sehnsucht nach Frieden. Beispielsweise der islamistische Terror in Berlin vor kurzem, der Anschlag, der ist in Israel Alltag. Sehnsucht nach Frieden. Es geht aber auch um eine innere Sehnsucht des Herzens, die über den bloßen äußerlichen Frieden hinausgeht. Und diese Sehnsucht werden wir ein bisschen aus seinem Lied hören. Das Lied ist eine hebräische Vertonung von Versen aus dem Psalm 51. Das Lied geht so, nur ein Ausschnitt. Honeni Elohim kehasdecha kerov ramecha mehefeshahai. Bedeutet wie: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Leftachor berali Elohim veroach nachshon kadesh bekibi. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Jetzt können wir vielleicht dieses Video abspielen oder das Lied hören. Honeni Elohim kehasdecha. Gott sei mir gnädig. Kerov rahamecha mefeshahai. Nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich höre daraus eine grundsätzliche Sehnsucht. Nach dem Messias, nach dem Christus heraus, der meinem Herzen Frieden mit Gott beschert. Den Frieden, wonach die menschliche Seele bewusst oder unbewusst dürstet und hungert. Um ihn, um den Erretter, um dessen Geburt geht es eigentlich bei dem Weihnachtsfest. Daher wollen wir heute, wenn wir dieses Fest feiern, ein bisschen über den Teller anschauen und uns den Zauber eines anderen Festes anschauen. Wir haben hier Weihnachtszauber, die Kerzen, den Baum, die Lichter. Wir werden es ein bisschen vergleichen mit dem Laubhüttenfest, dem jüdischen Laubhüttenfest, das Sukkot. Und schauen, gibt es Parallelen? Gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es Schnittpunkte zu unserem Weihnachten? Um das zu ergründen, fangen wir mal mit dem jüdischen Neujahrsfest. Das ist das Rosh Hashanah. Wortwörtlich übersetzt das Haupt des Jahres. Rosh Hashanah ist meistens September, Oktober, dieses Jahr war es am 3. Oktober. Und wenn wir an Silvester denken, es unterscheidet sich sehr von dem, wie wir Silvester feiern. Es ist nämlich nicht in erster Linie ein Freudenfest. Es hat viel mehr zu tun mit Buße, Selbstprüfung, mit Gebet und Meditation. Von dem Namen her hat das mit der Bewusstwerdung des kommenden Gerichts Gottes zu tun, das jüdische Neujahrsfest. Dieses Datum markiert den Anfang eines 10-tägigen Gebetszyklus der Selbstprüfung und der Buße, dessen Höhepunkt, also 10 Tage nach dem Rosh Hashanah, nach dem Neujahrsfest, findet nämlich das eigentlich größte jüdische Fest statt, das Yom Kippur. Das ist dem Fastentag der Sühne, das eigentlich größte Fest, wie gesagt. Wenn wir uns daran erinnern, an diesem Tag, zu Zeiten des jüdischen Tempels, an diesem Tag alleine, war es dem jüdischen hohen Priester gestattet, das Allerheiligste zu betreten. Und er ist dahin gegangen, zittert vor Ehrfurcht, um einmal jedes Jahr für die Schuld, für die Sünde des Volkes zu opfern. Da es heute aber natürlich keinen jüdischen Tempel mehr gibt, wird Yom Kippur begangen mit Gebet, mit Fasten und mit Tora lesen. Das ist, wie gesagt, 10 Tage nach dem Neujahr. Dieser Zeitraum, diese 10 Tage, wird auch Tage der Ehrfurcht genannt. Tage der Selbstprüfung, Buße und Gebet anstatt unserer Silvester-Ausgelassenheit. Noch ein interessantes Detail. Am Silvester begrüßen wir uns gegenseitig vielleicht mit Prost Neujahr oder gesegnetes Neujahr. Die Juden, wenn sie das feiern, haben eine eigentümliche Begrüßung zum Neujahrsfest. Ketiva Tovach, das ist die Kurzform von Möge dein Name im Buch des Lebens eingetragen sein. Ganz interessante Begrüßung. Möge dein Name im Buch des Lebens eingetragen sein. Und der Gegrüßte antwortet für dich das Gleiche. Wäre eine interessante Begrüßung zu Neujahr, auch für uns, oder nicht? Was für eine Vorstellung liegt dem zugrunde? Warum wird diese Begrüßung eingesetzt? Nach jüdischer Tradition wird am Neujahr entschieden und eingetragen, dass die Gerechten in das Buch des Lebens hineingeschrieben werden und dass die Ungerechten in das sogenannte Buch des Todes. Und in diesen 10 Tagen, vom Neujahr bis zum Yom Kippur, hätte man noch die Zeit, durch Buße und Gebet das Blatt zu wenden und doch noch in das Buch des Lebens zu schaffen. Mögest du im Buch des Lebens eingetragen sein. Vielleicht auch eine Begrüßung zum Neujahr für uns. Überhaupt, manche Gebete der frommen Juden können sehr lehrreich für uns sein. Ich beispielsweise habe das übernommen beim Tischgebet, weil der fromme Jude betet am Tisch, indem er Gott bewusst als König des Universums anspricht. Habe ich übernommen, wenn ich beim Tisch bete, dann sage ich, lieber Vater, König des Universums, danke für das Essen, was du schenkst. Zurück zu unserer vergleichenden Ausführung. Diese 10 Tage, also vom Neujahr zum Yom Kippur, sind gewisserweise das Präludium des vorhin erwähnten Neujahrsfests, das Sukkot. Sukkot wird 5 Tage nach dem Yom Kippur gefeiert. Das heißt, vom Neujahr bis zum Sukkot, dem Laubhüttenfest, sind es 15 Tage insgesamt. Was hat das Laubhüttenfest mit Weihnachten zu tun? Langsam kommen wir dahin. Das Laubhüttenfest sollte Israel an die Wüstenwanderung erinnern, wo sie in provisorischen Behausungen gelebt haben und der allmächtige Gott in der Stiftshütte zugegen war. 3. Mose 23, Vers 40 legt das fest. Da sagte Gott der Herr zum Volk Israel, ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laub, Bäumen und Bauchweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Also beim Schukkot, das sind 15 Tage nach dem Neujahr, ändert sich die ganze Stimmung plötzlich. Es ist keine Stimmung mehr von Buße, von Selbstüberprüfung, sondern hin zu großer Freude der hergestellten Gemeinschaft mit Gott. Freude über den Frieden mit Gott. Freude über die Gegenwart Gottes bei den Menschen, bei seinen Erlösten. Ein Fest zu Gottes Ehre. Jetzt betrachten wir mal, was Wolfgang vorhin vorgelesen hat. Wie die Hirten angesprochen wurden von den Engeln. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus der Herr in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir merken, diese Begrüßungsansprache der Engel könnte eine Begrüßung aus dem Laubhüttenfest sein, aus dem Schukkot. Wir sehen, langsam werden Parallelen sichtbar. Aber es geht noch weiter. Wenn wir uns vorstellen würden, wie Schukkot, wie das Laubhüttenfest zur Zeit des Herrn Jesus auf Erden, in Jerusalem, in dem großen, prächtigen, herodianischen Tempel gefeiert wurde. Das war eine Show, im positiven Sinne. Das war eine wunderbare Lichtshow, eine spektakuläre Show. Man muss sich vorstellen, 1000 Laubhütten, errichtet aus Zweigen und Geäst von Olivenbäumen, Myrte, Zypresse, Palmen und anderen Bäumen schmücken die Straßen und Flachdächer Jerusalem, wenn das Ganze mit einem gigantischen Feuer eröffnet wurde. Aus 4 ganz großen 7-armigen Leuchtern, die sogenannte Menorot, schossen Flammen in den Himmel hinein. Und die ganze Szene war durchleuchtet wie fast am Tage, wie fast beim Tageslicht. Und das Volk tanzte und sang vor Freude vor dem Herrn, ihrem Gott. Waren fast charismatische Szenen zu beobachten. Und durch die offenen Tore des Frauenhofs drang Licht und frischen Lärm zum Hof der Heiden. Das war das einzige Fest, wo die Heiden willkommen waren. Und weil Jerusalem auf dem Zionsberg liegt, man konnte diese Stadt meilenweit, kilometerweit sehen in dieser Lichterpracht. Und ich denke, wir sehen auch die Parallelen unserer Weihnachtsdekoration, wenn man sich die Städten, wo wir wohnen, ich weiß nicht, wie die Weihnachtsdeko hier in Wächtersbach ist, bestimmt auch sehr schön, da kann man manche Städte, manche Beleuchtungen auch meilenweit sehen. Da ist die Freude. Das Lichtfest ist auch eine Gemeinsamkeit mit Weihnachten. Weihnachten ist auch unser Lichterfest, geschmückte Tannenbäume, Lichter, Kerzen, leuchtende, fröhliche Kinderaugen. Wie beim Laubhüttenfest. Beim Laubhüttenfest sind Fremden, wie gesagt, willkommen. Niemand sollte allein sein, wie bei Weihnachten. Es wird besonders gut gegessen. Die frommen Juden essen zum Laubhüttenfest Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse traditionell zubereitet. Die Juden haben das sogenannte gefüllte Fisch als traditionelle Speise. Wir haben die gefüllte Weihnachtsgans. Aus jüdischem Denken, ein gefülltes Gericht bedeutet ein Symbol für Segen und Fülle. Welche Beziehung hatte der Herr Jesus zu diesem Fest? Jesus betrachtete das Laubhüttenfest als sein persönliches Fest. Er offenbarte sich dabei in besonderer Weise als der Christus, der Messias, und zwar öffentlich. Wie macht er das? Er bezog 2 ganz zentrale Elemente des Festes direkt auf sich, Wasser und Licht. Man muss sich vorstellen, während des Festes, am 7. Tag goss der Hohepriester jeden Abend aus einem goldenen Krug Wasser, das er morgen aus dem Teich Shiloah geschöpft hatte, in ein Becken des Altars Und einstimmig riefen die Priester aus Jesaja 12,3: Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Was für ein schöner Vers. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und dazu sagte der Jesus, Johannes 7,37, an dem letzten, dem großen Tag des Laubhüttenfestes stand aber Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Sein Fest. Und am Tag nach dem Laubhüttenfest, also am achten Tag, kam Jesus früh morgens wieder in den Tempel und begann das Volk zu lehren. Und er sagte ihnen nach diesem siebentägigen Lichtshow: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wir sehen, das Laubhüttenfest ist ein messianisches Fest, ein Fest des Herrn Jesus Christus. Aber nicht nur von der Gegenwart her, sondern auch vor der Zukunftsschau. Denn der Prophet Sacharja aus dem Alten Testament spricht über das zukünftige messianische Friedensreich. Und da lese ich kurz davor. Sacharja 14, Vers 8 und 9. Wie gesagt, über das messianische zukünftige Friedensreich. Und an jedem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande im tausendjährigen Reich. An jedem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und jetzt kommt's, Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu feiern. In diesem messianischen Friedensreich wird für die Nationen nur noch ein verbindliches Fest übrig bleiben, das Laubhüttenfest, das Schukkot. Wir sehen die starke Verbindung zwischen Weihnachten und dem Laubhüttenfest. Licht, Freude, Frieden, Gottes Errettung, Erlösung, seine Gemeinschaft und vor allem die messianische Verknüpfung. Kein Wunder, dass, wenn man einen frommen Juden fragt, die meisten, wann der Messias kommen wird. Die meisten werden sagen, ganz klar, am Laubhüttenfest. Genauso, wie wenn man Juden fragt, wann wird der Prophet Elias kommen. Der Vorbote des Messias, des Christus. Er will sagen, ganz klar, am Passafest. Es ist sogar so, dass die Juden am Passafest so fest mit dem Elia rechnen, dass sie einen Becher Wein hinstellen für den Elia, für den Propheten. Schade nur, dass Jesus Christus nicht am Laubhüttenfest Anfang Oktober geboren wurde. Sonst wäre das Bild perfekt. Aber wann ist Jesus geboren? Nicht ganz sicher. Selbst die katholische Enzyklopädie, die sehr viel aus Weihnachten macht, sagt, das genaue Geburtsdatum ist unbekannt. Ich werde, um diese Frage zu ergründen, eine plausible Rechnung machen, die für die meisten messianischen Juden sehr viel Sinn macht. Messianische Juden, das sind Juden, die an Jesus Christus glauben. Neuerdings, schändlicherweise, der EKD Deutschland ein Dorn im Auge. Der hat vor kurzem Mission unter Juden für verboten, für nicht sinnvoll erklärt, weil angeblich die Juden ihren Weg ohne Christus zu Gott finden könnten. Ein Unsinn, der mich zornig macht. Es geht um messianische Juden und die meisten denken, dass Jesus nicht am 24. Dezember auf die Welt kam, sondern wann dann? Den zeitlichen Rahmen für diese Betrachtung bildet die Geschichte mit dem Johannes dem Täufer. Wir erinnern uns, die Geburt des Johannes wird seinem alten Vater Zacharias durch den Engel Gabriel während seines Priesterdienstes im Tempel zu Jerusalem angekündigt. Kurz darauf, die Schrift sagt nach diesen Tagen, wurde seine Frau Elisabeth schwanger. 9 Monate später kam Johannes der Täufer auf die Welt. Können wir in etwa wissen, wann das war? Ich denke, es geht. Denn der Priester Zacharias war von der Ordnung Abija, eine von den 24 Priesterordnungen, die vom König David eingesetzt waren, im Tempel zu dienen. Und jeder sollte eine Woche lang im Tempel dienen und an besonderen Feiertagen alle zusammen. Die Hinweise deuten darauf, dass Zacharias Dienstwoche, die von Lukas erwähnt wurde, um Pfingsten herum stattfand. Ende Mai bis Mitte Juni. Wenn Johannes der Täufer tatsächlich zeitnah empfangen wurde, wie die Schrift sagt, dann wurde er Ende März bis Anfang April geboren. Das Datum, man höre und staune, würde dem Passafest entsprechen. Also genau dann, wenn die Juden den Propheten Elia erwarten. Und Johannes der Täufer war in den Augen des Herrn Jesus der Elia. Der Jesus sagte, Matthäus 9,13, aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Wäre das nicht ein wunderbarer Fingerzeig Gottes für suchende Juden, wenn der Elia, Johannes der Täufer in dem Beispiel, tatsächlich am Passafest geboren wurde, wie sie ihn erwarten. Jetzt zur Geburt des Herrn Jesus. In der Ankündigung der Empfängnis Christi erwähnt der Engel den zeitlichen Rahmen zu Johannes, Lukas 1, Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit deinem Sohn in ihrem Alter und sie ist jetzt im 6. Monat. Rein rechnerisch, liebe Geschwister, wenn Johannes zum Passafest Anfang April auf die Welt kam, dann wurde Jesus Ende September bis Anfang Oktober geboren. Und das wäre, man höre und staune, in der Zeit des Laubhüttenfestes. Ist das nicht wunderbar? Das Laubhüttenfest, genau dann, wo Juden den Messias erwarten, wäre Jesus auf die Welt gekommen. Anfang Oktober wahrscheinlich. Zumindest die messianischen Juden, die meistens sind fest davon überzeugt. Jetzt würden wir auch verstehen, warum in dem Prophet Zacharia den Nationen im tausendjährigen Reich nur noch das Laubhüttenfest vorgeschrieben ist. Kein Weihnachten. Würde man sich fragen, 1000 Jahre ohne Weihnachten? Ich denke, das Laubhüttenfest wird Weihnachten sein, weil es das Gebot des Herrn darstellt. Erlaubt mir ein interessantes Zahlenspiel. Das Laubhüttenfest ist das 7. jüdische Fest, findet im 7. Monat statt, dauert 7 Tage lang, genauso lang wie eine traditionelle jüdische Hochzeit. Und nach einer jüdischen Vorstellung soll der Messias für das 7. Jahrtausend gemäß dem jüdischen Kalender kommen und den Schabbat begründen, das tausendjährige Friedensreich, die Ruhe Gottes am 7. Tage. Also messianischer geht es gar nicht, oder? Warum feiern wir Weihnachten am 24. Dezember? Eine Erklärung aus der Encyclopaedia Britannica sagt uns, dass schon vor Geburt Christi in der nördlichen Hemisphäre eine Art Fruchtbarkeitsfest gang und gäbe war, am 24. Dezember beginnend für 12 Tage. Und dieses Fest nannte man die Wiedergeburt der Sonne. Und es wurde gefeiert mit Saufen und Fressen und Geld ausgeben. Kommt das bekannt vor? Kein Wunder, dass manche Christen Weihnachten ganz den Rücken kehren. Was sollen wir dann tun? Weihnachten abschaffen und stattdessen mit den Juden das messianische Laubhüttenfest feiern, das in vieler Hinsicht ähnlich ist? Das wäre keine gute Idee. Denn dem messianischen Laubhüttenfest fehlt etwas Entscheidendes. Der Messias, der Christus. Es ist dort nur ein Schatten, eine Sehnsucht. Das Laubhüttenfest hat nur eine Sehnsucht zu bieten. Nicht das Original. Genau so dem jüdischen Yom Kippur, das Opferfest. Es fällt das Opfer. Nur eine Sehnsucht danach. Und dem Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, fällt auch das Entscheidende. Das sehen wir in der Begrüßung. Möge dein Name im Buch des Lebens eingetragen sein. Das bedeutet, ich bin es nicht sicher. Es fehlt die Heilsgewissheit. Diesen wunderbaren jüdischen Festen fehlt also das Original, der Messias, das Opfer und die Heilsgewissheit. Große Lücken, volle Sehnsucht in diesen wunderschönen Festen. Honeni Elohim, kehasdecha, kerov rama, rachamecha mehefe shachai. Nur eine Sehnsucht, nicht das Original. Also bleiben wir bei Weihnachten. Und es gibt drei Wege, Weihnachten zu feiern. Und nur einer, denke ich, davon wird diesem Fest wirklich gerecht. Erstens, wir können Weihnachten mit Fressen und Saufen und Geld ausgeben feiern, wie die Heiden in ihrem Fruchtbarkeitskult. Das wird vielfach gemacht. Zweitens, wir können Weihnachten durchaus religiös feiern. Einmal im Jahr sogar zum Gottesdienst kommen. Und manchmal hebende Gefühle mitnehmen. Etwas fürs warme Herz. Wir würden aber, wie bei den jüdischen Festen, bei der Sehnsucht bleiben, ohne Auflösung. Oder drittens, wir können wahrhaftig Weihnachten feiern in der Heilsgewissheit des Christus, Rosh Hashanah. In der Gewissheit, er hat als perfektes Opfer für mich sein Leben gegeben. Yom Kippur. Und mich überschwänglich freuen über sein Heil, seine Rettung. Sukkot. Wie feierst du Weihnachten? Kennst du Jesus Christus als deinen ganz persönlichen Retter und Erlöser? Wenn nicht, komm heute zu Jesus. Das Kind in der Krippe ist erwachsen und möchte dich retten, erlösen ganz persönlich, möchte dir Heilsgewissheit schenken als größtes Geschenk und seine Gemeinschaft. Mit weniger Weihnachten solltest du dich nicht zufrieden geben. Komm zu Jesus. Wie können wir als Christen Weihnachten feiern? Ich denke, wir haben in Christus die Freiheit, auch am 24. Dezember Weihnachten zu feiern. Der Apostel Paulus lehrt, dass für ihn und für die Gläubigen alle Tage gleich sind. Das heißt, wir haben die Freiheit, auch am 24. Dezember die Geburt des Herrn Jesus zu feiern. Wir brauchen Weihnachten nicht den Rücken zu kehren. Aber wie machen wir das? Wir haben Heiligabend, Wie werden wir das tun? Werden wir schwerpunktmäßig essen und trinken und Geschenke verteilen? Der Epheserbrief zeigt uns einen besseren Weg. Und den möchte ich als Empfehlung, als herzliche Empfehlung weitergeben, wie wir die kommenden Feiertage angehen sollten. Epheser 5, Vers 17 bis 20, das ist gleichzeitig mein Schlussplädoyer für Weihnachten. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Auch am Weihnachten. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und jetzt kommt, wie wir das machen sollen. Vielleicht heute schon am Heiligabend. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das richtige Weihnachten. Amen.